HR Info im Gespräch. Mit Ariane Hingst, Fußball-Nationalspielerin. Über 160 Länderspiele, 2 WM-Titel. Die Spielerin des 1. FFC Frankfurt zählt zu den erfolgreichsten Fußballerinnen in Deutschland. Jetzt soll ein weiterer Höhepunkt folgen, die Frauenfußball-WM 2011, das größte Sportereignis in Deutschland in diesem Jahr. Ariane Hingst jetzt im Gespräch mit hr-info-Fußballreporterin Martina Knief und hr-info-Redakteur Oliver Günther.
Die Bundesliga-Saison ist beendet, das DFB-Pokalfinale gespielt. Jetzt gilt es, sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Ariane Hingst, gibt es etwas in der Vorbereitung, auf das Sie sich besonders freuen?
Unbedingt der Konditionslehrgang mit unserem lieben Trainer Norbert Stein. Da warten wir Spielerinnen schon ganz gespannt drauf. Und es gibt doch nichts Schöneres, als stundenlang um den See zu laufen und Krafttrainingseinheiten hinter sich zu bringen und zu schwitzen und Muskelkater an Stellen zu haben, wo man gar nicht wusste, dass man Muskeln noch hat. Das ist der Lehrgang, auf den wir uns alle natürlich immer besonders gerne freuen.
Hört sich nach ziemlich harten Wochen an.
Definitiv sind es harte Wochen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass es sich lohnt, diese Wochen hinter uns zu bringen, weil wir wollen top vorbereitet sein und dann können wir ein gutes Turnier spielen.
Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Frauen so lange Vorbereitungszeit jetzt auf die WM brauchen. Wenn man das mal vergleicht mit den Männern im vergangenen Jahr vor der Weltmeisterschaft in Südafrika, die hatten doch deutlich weniger Zeit. Warum diese lange Vorbereitung?
Weil sie einfach in der Vergangenheit für uns gezeigt hat, dass es notwendig und wichtig für uns war. Immer dann, wenn wir eine lange Vorbereitungszeit hatten, über mehrere Wochen hinweg, haben wir ein gutes Turnier gespielt. Und einfach auch die Möglichkeit zu haben, jetzt eine Woche, 10 Tage mit der Mannschaft zusammen zu sein, dann aber auch die Möglichkeit haben, nochmal nach Hause zu fahren, soziale Kontakte zu pflegen, seine Wäsche zu waschen oder dergleichen und einfach mal nicht nur die Fußballerin zu sehen. Und immer wenn wir das hatten, wie zum Beispiel vor der WM 2007, waren wir erfolgreich. Vor den Olympischen Spielen 2008 war die Zeit sehr gedrängt, es war alles sehr stressig. Wir hatten nicht die Zeit, auch mal zwischendurch nach Hause zu kommen. Die ganze Vorbereitung war sehr stressig für uns und dementsprechend haben wir dann auch das Turnier ziemlich schlecht gespielt.
Die Frauenfußballnationalmannschaft wird die Vorbereitung ausschließlich in Deutschland absolvieren. Da sind die Sportschulen das bevorzugte Revier, bei denen sie unterkommen. Wie sieht denn so ein typischer Vorbereitungstag aus in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land?
Frühstück ist immer frei. Wer auch gerne um 7 aufstehen will, kann das machen. Wer bis 9 schlafen will, kann das auch machen.
Also och, ehrlich?
Wann frühstücken Sie?
Definitiv so zwischen 8 und 9 meistens. Also wie gesagt, das Frühstück ist frei, dann Training ist meistens so gegen 10 angesetzt. Nagelt mich jetzt nicht fest mit der genauen Uhrzeit. Dann wird je nachdem, in welchem Zeitpunkt des Lehrgangs wir sind, 2 Stunden, 2,5 Stunden oder 1,5 Stunden trainiert zum Ende dann hin. Aufs Zimmer kommen, duschen, Mittagessen, kurze Pause, vielleicht mal die Beine hochlegen, unter Umständen die ein oder andere Besprechung, die dann ansteht, Pflege, Behandlung, wenn irgendwelche Wehwehchen sind, dann nachmittags die 2. Trainingseinheit, Abendessen und dann gegebenenfalls abends auch nochmal Behandlung oder Gespräch, Besprechungen und dann gerade im Konditionslehrgang werden wir alle recht früh immer ins Bett gehen und schön schlafen.
Was heißt dann früh ins Bett gehen?
Früh ins Bett gehen heißt denn, dass man doch unter Umständen schon mal um 9 oder 10 vielleicht sogar im Bett liegt, jetzt vielleicht nicht direkt einschläft, aber dann froh ist, wenn man die Beine schon mal hochlegen kann.
Gibt es denn Lagerkoller?
Habe ich bisher noch nie so wirklich erlebt. Nein, wir sind da, denke ich, ganz gut eingespielt. Wir haben eine ganz gute Mischung. Es wird auch viel versucht, uns zwischendurch dann auch mal abzulenken, in Anführungsstrichen mal rauszukommen, vielleicht mal auswärts essen zu gehen oder dergleichen. Und also richtig Lagerkoller habe ich im extremsten Fall noch gar nicht erlebt.
Sie teilen ja schon sehr lange mit Birgit Prinz das Zimmer bei der Nationalmannschaft. Die Spielerinnen nennen das immer mein Roomie. Der Roomie von Ariane Hingst ist Birgit Prinz. Gibt es denn da mal Debatten um das TV-Programm oder die DVD, die man gerne gucken möchte oder die CD, die man hören will?
Um Gottes Willen gar nicht. Also wie gesagt, ich glaube seit 10 Jahren oder so teilen wir uns den Raum. Ich denke, das spricht schon für sich, dass wir da keine großen Schwierigkeiten miteinander haben. Wir kommen sehr gut klar. Fernsehprogramm haben wir uns noch nie gestritten. So oft läuft der Fernseher auch gar nicht. Wir verstehen uns gut. Wir haben halt auch einfach mal andere Gesprächsthemen außer Fußball, aber natürlich bestimmt das auch so den Alltag. Wir sind gut eingespielt. Jeder weiß genau, wann er den anderen mal in Ruhe lassen muss, wann jeder seine freie Minute für sich braucht oder wenn man einfach nur rumarschen kann oder dergleichen. Also das passt ganz gut.
Was ist ein Rumarschen?
Da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das wäre, glaube ich, für beide Seiten nicht so gut.
Okay.
Das
lassen
ist
wir mal
das Zimmergeheimnis.
Okay, hört sich auf jeden Fall interessant an. Wenn Sie sagen, Sie sind schon seit 10 Jahren zusammen mit Birgit Prinz auf einem Zimmer, kann man sich eigentlich sein Roomie selber aussuchen? Wird das von der Trainerin zugeteilt? Und wenn man sich nicht versteht, kann man dann theoretisch auch sagen, ich will jemand anders mit auf dem Zimmer haben?
Wir haben die Wahl bei der Nationalmannschaft, dass man sagen kann, ich möchte gerne mit den und denen aufs Zimmer gehen. Also klar, gerade wenn Spielerinnen erstmal neu dabei sind, wird erstmal schon eine grobe Voreinteilung genommen. Aber man kann dann auch hingehen und sagen, Silf, ich würde gerne mit jemand anderes aufs Zimmer, wir würden gerne tauschen. Man muss es halt bloß angeben und sagen, weil ich denke, das würde nichts bringen, mit jemand aufs Zimmer zu sein, wenn man sich gar nicht versteht. Wobei das nicht wirklich vorkommt. Aber wie gesagt, gerade so 3 Monate hintereinander, da braucht man sicherlich nicht nur jemand als Zimmerkollegen, wo man sagt, ich komme auf den Platz und nehme den Platz ganz gut klar, sondern dann möchte ich auch jemanden haben, wo ich auch einfach mal ich selbst sein kann auf dem Zimmer und mich nicht verstellen muss. Und da muss die Chemie einfach stimmen. Von daher hat da eigentlich jeder die Wahl, mit wem er aufs Zimmer gehen kann.
HR Info im Gespräch heute mit Ariane Hingst, Nationalspielerin der Frauenfußballnationalmannschaft kurz vor der WM 2011 in Deutschland. Frau Hingst, das sind ja sehr unterschiedliche Charaktere auch in der Nationalmannschaft bei Ihnen. Da gibt es die Älteren, die Erfahrenen, zu denen zum Beispiel Sie gehören oder auch eben schon die genannte Stürmerin Birgit Prinz. Gibt aber auch Jüngere, die dabei sind. Knirscht es da eigentlich manchmal so auch im Team oder? Das ist völlig ausgeschlossen.
Ich möchte jetzt nicht so der Langweiler sein, aber nein, das knirscht nicht wirklich. Es ist wirklich recht harmonisch, wie es bei uns zugeht. Ich denke, wie gesagt, immer dieser Vergleich, ab und zu die Älteren mehr gesetzt, gemäßigt, zeigen so ein bisschen, wie es lang geht, die Jungen so ein bisschen ausgeflippt, bringen den neuen Schwung rein. Wir ergänzen uns da einfach extrem gut. Wir sind eine sehr gute Mischung. Wir Alten waren damals ja auch mal jung und haben uns dann so ein bisschen weiterentwickelt. Und es ist immer wieder schön zu sehen, was für neue Generationen dazu kommen. Also meine Generation war sicherlich ganz anders drauf als jetzt die jungen Spielerinnen, die nachkommen. Und jeder bringt so einen neuen Schwung rein und jeder bringt seinen Charakter rein. Und das ist ja auch das Interessante beim Mannschaftssport. Und die Trainerin wählt natürlich aber auch Charaktere aus, die auch wirklich gut zusammenpassen. Und diese Mischung hat bei uns schon über Jahre hinweg sehr gut gestimmt. Und es macht einfach Spaß und ist auch sehr interessant.
Sie haben es gerade gesagt, die jetzt Jüngeren, wie beispielsweise Lira Bayramay oder Anja Mittag, die sind ganz anders, die kommen da flippiger an, die gehen auch gerne mal geschminkt auf den Fußballplatz. Lira Bayramay wird ja gerne auch mal als die attraktivste Spielerin der deutschen Nationalmannschaft bezeichnet oder des deutschen Fußballs. Sie selber hat in einem Interview mal gesagt, als sie in die Nationalmannschaft kam, haben sie auch einige als Tussi bezeichnet. Ist es doch nicht so Friede, Freude, Eierkuchen?
Ja, man muss das ja nicht direkt als negativ auffassen, wenn man als Tussi bezeichnet wird, sondern...
Ob sie einfach, das auch so verstanden hat, weiß ich nicht.
Wir anderen haben Spaß gehabt. Wenn sie selbst keinen hatte, ist ja ihr Problem. Da können wir ja nichts für. Nein, ja, natürlich haben wir uns so lustig gemacht und es natürlich übertrieben halt dargestellt. Wie gesagt, also meine Generation war jetzt weniger, dass wir uns auch vorm Spiel noch geschminkt haben oder groß die Haare gestylt haben oder dergleichen. Das ist jetzt so eine neue Generation und dass wir dann da ab und zu mal Sprüche bringen, ich denke, ist ganz normal, aber das wirklich auf einer sehr... Schon wieder das Wort harmonischen Ebene und wir haben einfach den Spaß, den muss man auch haben. Und wenn es jemand nicht passt oder jemand da doch angegriffen ist durch den einen oder anderen Spruch, dann würde es aber auch angesprochen werden von der Spielerin oder man würde das schon mitkriegen. Und also das ist auch keiner dabei, der unter der Gürtellinie da jemanden irgendwie beleidigt.
Aber lassen Sie uns mal ganz kurz bei dem Beispiel Lira Bayramay bleiben und dieser Bezeichnung attraktivste Spielerin. Nervt Sie sowas eigentlich, dass im Frauenfußball diese Kategorien Aussehen, wie Aussehen zum Beispiel, offensichtlich immer noch eine große Rolle spielen? Bei den Männern ist das ja eigentlich weniger ein Thema.
Nervt mich gar nicht, Männer. Auf der anderen Seite zeigt es ja auch, wenn solche Themen auf einmal eine Rolle spielen, dass ein ganz anderes, in Anführungsstrichen, Klientel mittlerweile auf den Frauenfußball aufmerksam geworden ist, dass wir auch in Frauenzeitschriften jetzt meinetwegen auffallen und wo über uns berichtet wird, die sich dann natürlich eher mit Schminktipps beschäftigen als vielleicht den Sport an sich. Das heißt aber einfach nur, dass wir einer breiteren Masse der Bevölkerung zugänglich geworden sind, was ja eigentlich auch was Positives ist. Und ich empfinde es jetzt nicht so als störend oder negativ. Und ich denke, bei den Männern wird zwar nicht drüber geredet, aber wenn man sich den einen oder anderen Fußballer anguckt, wie viel Gel der in die Haare geklatscht hat und sich gestylt hat, da denke ich, ist es nicht weniger als bei uns Frauen. Und
na gut, bei denen ist aber halt kein Thema, gell?
Genau, bei denen ist halt kein Thema, das stimmt schon. Aber mich stört es nicht wirklich. Wichtig ist mir nur, wenn dann auch über den Sport noch berichtet wird, was uns ja am wichtigsten ist. Und das kommt nicht zu kurz. Von daher finde ich das schon in Ordnung, wenn auch andere Themen da beleuchtet werden.
Wie wichtig ist denn das Verkaufen, sich selber verkaufen und das Verkaufen jetzt im Vorfeld der Frauenfußball-Weltmeisterschaft?
Wird natürlich immer wichtiger, das Thema. Wie gesagt, man hat jetzt so eine neue Generation von Spielerinnen, die auch für viele Werbeprodukte interessant geworden sind. Dieses Klischee, Frauenfußball sind doch alles Mannsweiber, das existiert nicht mehr. Und wie gesagt, da kommen neue Spielerinnen hinzu, die vielleicht auch für Kosmetikwerbung machen könnten oder dergleichen. Und natürlich ist es da wichtig, sich auch gut präsentieren zu können. Aber ich denke, wir haben alle auch so ein bisschen was in der Birne, was auf dem Kasten, können uns recht gut artikulieren. Und ich denke, ist doch eine schöne Sache für uns.
Klappt bisher gut hier, ja.
Jetzt gibt es ja vor der WM sogar eine Barbie-Puppe. Ist das nicht doch ein bisschen komisch? Oder sagen Sie einfach, das gehört halt mit dazu?
Ganz ehrlich, wusste ich am Anfang auch gar nicht genau, was ich von halten soll. Ob ich sage, ja, super, gibt eine Barbie-Puppe oder stört mich total, warum sollen wir denn mit Barbie verglichen werden? Unterm Strich denke ich, ist aber wirklich irgendwie eine gute Sache. Frauenfußball ist auch in die Kinderzimmer mit angekommen. Die Barbie, ich denke, es gibt kaum einen Menschen in Deutschland oder vielleicht auch weltweit, das weiß ich gar nicht, der Barbie nicht irgendwie kennt, vielleicht gar damit gespielt hat. Und wenn es davon jetzt sogar eine Fußballpuppe gibt, ist doch umso schöner. Ich identifiziere mich jetzt vielleicht nicht direkt mit dieser Barbie-Puppe an sich. Ich denke, da sehe ich doch ganz anders auch aus oder auch die Leute, die Model gestanden sind. Aber insgesamt finde ich es eher eine positive Sache.
Ariane Hinks, gehörten Sie eigentlich auch mal zu den kleinen Mädchen, die Fußballbildchen gesammelt haben vor Weltmeisterschaften oder Ähnlichem?
Oh Gott, mein Taschengeld gespart für die Panini-Bilder auf jeden Fall. Damals war die Entscheidung 50 Pfennig für ein Eis noch oder doch noch eine Packung Fotobilder, die man einkleben kann. Ich habe auch gesammelt, natürlich.
Also es soll ja vor der Frauenfußball-Weltmeisterschaft eben auch solche Bilder mit den Frauenmannschaften, mit der Frauenfußball-Nationalmannschaft geben. Wie viel Birgit Prinz muss ich dann etwa für eine Ariane Hinks tauschen?
Ich hoffe nicht ganz so viel, sonst wäre mein Wert so niedrig. Stimmt, das waren schöne Tauschgeschäfte, die man früher auf dem Schulhof hatte. Ich finde es eine Riesensache, dass es Panini-Bilder geben soll. Und ich hoffe, dass die auch gut angenommen werden und bin gespannt und ja. Wenn ich mir vorstelle, dass dann irgendwelche Kids dann wirklich auf dem Schulhof Birgit Prinz gegen Ariane Hinks tauschen, ist das echt ein schöner und lustiger Gedanke für mich.
Sie haben gerade eben auch schon mal angesprochen, dieses Klischee im Zusammenhang mit dem Frauenfußball, das ist ein Sport für Mannsweiber. Die Torhüterin der Nationalmannschaft, Nadine Angerer, ist neulich gefragt worden im Interview, ob sie eher Männer oder Frauen liebt. Und sie hat da scheinbar ganz entspannt geantwortet und hat gesagt, es gibt nette Männer und nette Frauen. Ich behaupte mal, diese Frage hätte man Manuel Neuer nicht gestellt. Was meinen Sie?
Wäre sehr gut möglich, ja, dass sie ihm nie gestellt worden wäre und wahrscheinlich er darauf denn auch nicht geantwortet hätte, wenn sie denn gestellt worden wäre.
Redet man eigentlich auch innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Teams über so ein Interview, dass sich ja da jemand zu einer sehr privaten Frage sehr offen äußert? Also sagt man da, oh, das fand ich aber mutig, dass du das gemacht hast oder eher so, bist du wahnsinnig, sowas öffentlich zu machen?
Nee, gar nicht. Also wahnsinnig mit Sicherheit nicht, sondern wirklich... Zum einen finde ich es gut, dass sie es gemacht hat, so gesagt hat, so offen damit umgeht. Und dann natürlich auch die Frage, hey, wie waren denn die Reaktionen drauf? Wie haben die Leute so reagiert? Jeder muss es natürlich immer so für sich entscheiden, wie viel Privatleben will ich kundtun. Und beim Frauenfußball, klar, interessiert es irgendwie die Leute immer wieder, wie das Privatleben aussieht. Und insgesamt habe ich auch den Eindruck, dass beim Frauenfußball mehr noch ins Privatleben geschaut wird, als bei den Männern der Fall ist. Und dass wir auch irgendwie deutlich mehr Einblicke geben. Aber wie gesagt, jeder kann ja selbst für sich entscheiden und bestimmen, was möchte ich preisgeben und was nicht.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Weil Sie sagen, Sie haben das Gefühl, dass beim Frauenfußball auch noch der Blick ins Private eine größere Rolle spielt?
Haben wir natürlich auch schon mal untereinander uns drüber unterhalten. Was sicherlich so eine Rolle spielt, über Männerfußball wird natürlich tagtäglich berichtet und die brauchen auch gar keine anderen Storys. Da kann man auch fünfmal irgendwie über einen Vereinswechsel diskutieren, der noch gar nicht stattgefunden hat bei einem Spieler. Und im Frauenfußball sucht man natürlich auch irgendwie andere Themen, weil teilweise der Sport an sich leider nicht ausgereicht hat. Und da pirschen die Leute auch immer vor und einige Reporter sind dann leider auch sehr forsch und sagen, na wieso, ich will doch ein bisschen was über euch berichten und stellen dann auch extremere Fragen. Also bei den Männern würden sie einen abgewatscht kriegen und nie wieder erscheinen. Und vielleicht beim Frauenfußball denken sie sich, die sind ja mehr auf die Reporter angewiesen, da kann ich auch mal ein bisschen forscher mit umgehen. Vielleicht ist es quasi so ein Konkurrenzdenken.
Sie hören sich unheimlich souverän an im Umgang mit diesen Fragen. Hat man sich da so, Sie sind ja schon sehr lange dabei, einfach ein dickes Fell angeeignet oder...
Nein, das ist einfach meine Meinung, die ich kundtue und ich habe kein Problem damit, die auszudrücken. Zum Glück bin ich da doch redegewandt genug. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da groß geübt habe oder wir gebrieft worden sind oder so. Aber wie gesagt, wir unterhalten uns ja auch drüber, man macht sich so Gedanken und das ist einfach nur meine Meinung, die ich jetzt hier vertrete.
Ariane Hinks zu Gast bei HR Info im Gespräch, eine der erfolgreichsten Fußballerinnen, über 160 Länderspiele, zweimal Weltmeisterin, viermal Europameisterin. Bronzemedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen. Die Frauenfußball-WM ist das sportliche Großereignis in Deutschland in diesem Jahr. Und wir haben mal auf der Straße so ein bisschen nachgefühlt, wie hoch ist denn das WM-Fieber schon gestiegen?
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Ich hatte zwar nicht vor, unbedingt auf eins der Spiele zu gehen, aber im Fernsehen würde ich die schon angucken.
Ich habe auch schon Karten, also es ist eine WM und da macht man keinen Unterschied, ob Frau oder Männer. Hauptsache Fußball.
Die Frauen spielen ja auch nicht so schlecht. Also.
Ich finde es eigentlich gut, dass Frauen auch Fußball spielen, dass die auch eine WM haben. Und ich finde es auch scheiße, wenn dann Leute so sagen, ja, Männer-WM, das ist echter Fußball und bei Frauen nicht. Also das sehe ich nicht so.
Ich finde, dass die Frauen-WM nicht so interessant ist wie die normale WM sozusagen. Weiß nicht, ist einfach so.
Hört sich noch ein bisschen steigerungsfähig an, das WM-Fieber. So wenige Wochen vor der WM, hätten Sie da ein bisschen mehr Euphorie erwartet?
Nee, gar nicht. Die ersten Beiträge waren ja doch recht positiv. War jetzt nur der Letzte, der gesagt, oder die letzte Person, die gesagt hat, es interessiert sie nicht so sehr. Finde ich absolut legitim, die Meinung. Ich hoffe nur, dass sie auch schon Frauenfußball sich angeschaut hat, weil nur dann kann man sich eine Meinung bilden. Man merkt schon, dass die Begeisterung auch wirklich wächst, auch so Umfragen ergeben, dass wirklich immer mehr Leute wissen, es ist WM und man wird wirklich vermehrt darauf angesprochen. Also ich denke schon, dass wir schon eine ganz gute Stimmung hier in Deutschland haben.
Viele haben natürlich sehr große Hoffnungen und Erwartungen im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft in Deutschland, dass der Frauenfußball wieder ein Stück nach vorne gebracht werden soll. Was sind Ihre Erwartungen?
In dem Sinne gar nicht die Erwartungen gerade, was danach bekommt, damit habe ich mich jetzt weniger beschäftigt, sondern wirklich erstmal dieses große Ereignis WM, was wir haben und einfach eine WM im eigenen Land, was Geileres, sorry, kann es ja gar nicht geben und darauf freuen wir uns natürlich extrem. Ich denke, was wichtig wäre, ist, dass gerade die Bundesliga-Vereine probieren, da irgendwie weiterzuarbeiten, was Professionalisierung angeht. Man darf nicht erwarten, nur weil wir eine WM im eigenen Land haben, ist der Frauenfußball auf einmal der Mega-Boom und die großen Gelder fließen und alles geht von alleine. Sondern das, denke ich, sehr viel Arbeit auch notwendig. Und man muss den Schwung ausnutzen und ich hoffe, dass es dann auch weitergeht.
Stichwort Professionalisierung haben Sie eben schon genannt. Sie selbst haben zwei Berufe gelernt, Bankkauffrau und Physiotherapeutin. Trotzdem würden Sie von sich heute aktuell sagen, ja, ich bin Profi?
Ja, bin ich derzeit. Ich mache nichts anderes als Fußball spielen. Hatte mich ganz bewusst dann dazu entschieden, nachdem ich auch im Ausland war, in Schweden gespielt habe und da ja auch schon in Anführungsstrichen nur Fußball gespielt habe und dann zurück nach Deutschland. Und da war dann der Gedanke, fange ich jetzt nochmal an zu arbeiten oder nicht? Dann stand die WM in eigenem Land an. Habe ich mich bewusst dazu entschieden, okay, jetzt ist wirklich nur volle Konzentration Fußball und nach der WM 2011 muss es dann in eine andere Richtung weitergehen. Aber im Moment genieße ich es, nur Fußball spielen zu können.
Und da gibt es ja ein wunderschönes Klischee zum Thema Profifußballer. Hat super viel Zeit, ist nicht immer so derjenige, der so viel im Kopf hat, fährt ein dickes Auto, ist doch toll, ne? Erstrebenswert.
Ja, super geil. Also eigentlich habe ich gar nicht genug Garagenplatz bei mir für meine ganzen Autos, die da rumstehen. Und natürlich gibt es dieses Riesenklischee. Ich kann mich sicherlich nicht beschweren, dass ich jetzt zu viel um die Ohren hätte oder dergleichen. Also ich genieße auch die Freizeit. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe zwei Ausbildungen hinter mich gebracht. Ich weiß es, was es heißt, morgens um 7 aufzustehen, 5, 6, 7, 8 Stunden arbeiten zu gehen, danach direkt ins Training zu düsen, dann nach Hause zu kommen und vielleicht nochmal für die Abschlussprüfung zu lernen und dann vielleicht um 11 im Bett zu liegen. Von daher genieße ich es jetzt auch mal zu sagen, okay, ich trainiere zweimal am Tag, habe vielleicht noch die ein oder andere Verpflichtung, aber im Großen und Ganzen kann ich meinen Tag sehr gut alleine einteilen und planen und habe auch mal viel Freizeit.
Aber wenn man über professionellen Fußball redet und über Profitum, da gibt es ja zumindest im Männerbereich genau die Klischees, die Martina Knief eben angesprochen hat. Und wenn man sagt, dass auch der Frauenfußball stärker in so eine Professionalisierung geht, ist ja schon die Frage, will man auch in die Richtung eines solchen Images über Männerfußball rein? Oder wäre es beim Frauenfußball doch nicht wichtig, dass man mit der Idee der Professionalisierung auch so eine Eigenständigkeit, eine stärkere Eigenständigkeit verbindet?
Ich denke, was man jetzt nicht vergessen darf, ist, wenn wir im Frauenfußball vom Profitum reden, heißt es sicherlich, dass die Spielerinnen derzeit sehr gut von dem Fußball leben können und den Lebensunterhalt unterhalten können, bestreiten können und vielleicht auch noch für 1, 2 Jahre ausgesorgt haben. Allerdings, wenn ich jetzt die Männergehälter sehe, die brauchen sich für die nächsten 20, 30, 40 Jahre keine Gedanken machen, wenn sie dann clever genug das Geld anlegen und damit umgehen. Das ist im Frauenfußball nicht möglich. Das heißt, auch wenn wir dieses Profitum im Frauenfußball haben, wird jeder doch zusehen, dass er beruflich irgendwie doch Weiterbildung hat, Ausbildung hat oder dergleichen, dass man wirklich nach dem Fußballleben dann einsteigen kann in die Berufswelt und da anders vorgesorgt ist. Von daher denke ich, ist da noch ein großer Unterschied. Und deshalb denke ich auch, für dieses Profitum, Freizeitverhalten immer einen Unterschied zum Männerfußball haben.
Das Geld ist die eine Sache, wenn man über Profifußball oder professionellen Fußball spricht. Der Sport ist natürlich die andere Sache. Wenn man sich die Frauenbundesliga anguckt, da gibt es drei renommierte, gute Vereine, Duisburg, Potsdam und Frankfurt. Und dann kommt eigentlich lange nichts. Ist da nicht die Gefahr groß, dass aufgrund dieses Gefälles einfach der nationale Frauenfußball zu langweilig ist?
Sicherlich haben wir das Problem, dass es doch ein sehr starkes Gefälle von der Spitze der Bundesliga zu den unteren Plätzen gibt. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn die Liga noch deutlich ausgeglichener ist, wenn die Leute, die Mannschaften, die aufsteigen, nicht sofort als Abstiegskandidat wieder feststehen würden. Wie gesagt, daran muss gearbeitet werden, aber da sind die Strukturen einfach in der Liga noch nicht gut
genug. Was müsste man
da
machen aus Ihrer Sicht oder woran müsste man da arbeiten?
Dann ist natürlich die Einstellung der Spielerin auch immer so eine Frage. Wie viel will ich geben? Ich habe das damals sehr mit dem schwedischen Fußball verglichen, weil es eine deutlich andere Mentalität war. Da waren Spielerinnen dabei, die 100 Euro bekommen haben und morgens um 7 auf dem Platz standen und dann abends um 6 dann nochmal. Das habe ich teilweise in der Bundesliga vermisst. Das ist einfach eine ganz andere Einstellung da. Und das muss sich weiterentwickeln. Vom Verein muss man natürlich da auch mehr bieten, wenn denn was möglich ist und einfach gute Strukturen zu schaffen, dass jede Spielerin auch mehrmals die Woche trainieren kann und dann wirklich ihr Leistungslimit auch erreichen kann.
Das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft wird in Ihrer Heimatstadt in Berlin stattfinden. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ich denke mir schon, dass Sie da ab und zu mal so ein Bild schon vor Augen haben. Eröffnungsspiel Berliner Olympiastadion ausverkauft. Ist man da schon nervös?
Also mein erster Gedanke, der mir da durch den Kopf geht, ist so vor 20 Jahren oder Pi mal Daumen in der Zeit, wo ich das erste Mal im Olympiastadion war, damals als Ballmädchen für die Pokalspiele. Und da stand ich also am Rand, habe gehofft, dass irgendwann mein Ball in Seiten ausrollt und ich den Ball zurückwerfen darf. Und dann dachte ich, boah, hier will ich auch unbedingt mal spielen. Jetzt ist es ein WM-Eröffnungsspiel. Also was Schöneres, Besseres kann es, glaube ich, für eine Berlinerin nicht geben, als in ihrem eigenen Stadion dann hoffentlich aufzulaufen. Also das wäre natürlich die Erfüllung eines riesen Kindheitstraumes.
Wir hier in Frankfurt denken natürlich auch gerne schon an den 17. Juli. Das ist das Datum des WM-Finales. Das wird hier in Frankfurt in unserer wunderschönen WM-Arena stattfinden. Jetzt sagen wir auch einfach mal, Ariane Hingst ist ja eigentlich auch Frankfurterin. Sie spielen ja schließlich für den ersten FFC Frankfurt. Als wir die Journalisten 2007 nach China reisten, waren das erste Mal im Training dabei. Sie kamen hinterher zu uns, wie immer auskunftsfreudig, und die Frage war als Titelverteidiger, na, wer ist nun der Wunschgegner im Finale, sagte Ariane Hingst in ihrer Spontanart, ist mir doch Latte, gegen wen wir im Endspiel spielen. Denken Sie echt schon mal an das Finale, wie es wäre, in Frankfurt zu spielen?
Also richtig groß drüber nachdenken, nein, das tut man nicht. Also dafür ist es wirklich noch zu weit weg. Also Eröffnungsspiel ist noch greifbarer, da weiß man den Gegner, wir sind hundertprozentig mit dabei. Das ist eine ganz klare Sache. Natürlich träumen wir auch rum. Dann haben wir zwei schwedische Nationalspielerinnen beim FFC, eine amerikanische Nationalspielerin beim FFC und natürlich arschen wir dann rum, wer denn gegen wen spielen würde im Finale und ob das nicht auch toll wäre. Allerdings nicht so, dass man jetzt konkrete Gedanken hat, dass man sich wirklich das Finale schon vorstellen kann.
Also letztlich wäre der Gegner wieder Latte.
Definitiv, wenn ich im Finale stehe, ist mir doch ganz egal. Also kann von mir aus Äquatorialguinea sein. Ich will sie jetzt nicht niedermachen, aber ganz egal. Hauptsache, wir holen am Ende den Pott.
Sagt Fußballnationalspielerin Ariane Hingst im Gespräch mit HR-Info-Fußballreporterin Martina Knief und HR-Info-Redakteur Oliver Günther.